Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Herzlich willkommen, guten Morgen, sagt das Team vom Hamburger Abendblatt. Lassen Sie uns, liebe Podcast-Freunde, ganz kurz zurückblicken auf ein paar Themen, die uns diese Woche beschäftigt haben. Bevor wir uns dann mit dem einen oder anderen Thema ausführlicher befassen. Also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Wir hatten unter anderem Folgendes auf abendblatt.de. Vor der Adolf-Schönfelder-Grundschule in Barmbek läuft das Problem Elterntaxis aus dem Ruder. Das Nick Cave-Konzert hätte auch unter dem Label Messe oder Gottesdienst laufen können. Die Hundesteuer bringt der Stadt erneut Rekordeinnahmen und Herrenausstatter Ansons geht ins Westfield-Quartier. Also ist zumindest geplant. Wann es soweit ist, weiß ja keiner. Dieser kurze Rückblick, wie gesagt, kein Anspruch auf Vollständigkeit. Schauen wir mal auf die Themen, die wir uns ausführlicher vornehmen. Heute Abend ab 22 Uhr wird mal wieder ein Teil der A7 gesperrt. Was genau auf die Autofahrer zukommt, berichten wir gleich. Ist die Hamburger Gastronomie tatsächlich in der Krise? Könnte sein. In dieser Woche hat das Restaurant Osteria da Francesco in der Milchstraße bekannt gegeben, wir machen zu. Was ist da los? Wir holen uns mal die Expertise von einem der Kenner der Szene, nämlich von Christian Rach. Und zum Schluss reden wir nochmal über Verkehrsprobleme in unserer Stadt. Unser Blick geht da nach Billstedt. Und vorab schon mal ein Zitat, um die Richtung vorzugeben. Der Manager des City Centers Billstedt hat sich wie folgt gegenüber dem Abendblatt geäußert. Die legen einen ganzen Stadtteil lahm. Die Hintergründe bekommen wir von meinem Kollegen Jens Meyer-Wellmann. Wir starten jetzt. Für Autofahrer ist es im Moment in der Hansestadt nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Ich weiß, Radfahrer und die Nutzer von Bus und Bahn sagen jetzt, höhö, unser Mitleid hält sich in Grenzen, ihr Autofahrer seid selbst schuld. Geschenkt. Wir checken jetzt mal, was auf die Autofahrer an diesem Wochenende zukommt. Unser Reporter Lars Hansen ist zugeschaltet. Lars, guten Morgen.
Guten Morgen, Marcel.
Also es geht um die A7 und es geht heute Abend um 22 Uhr los. Ich glaube, das hat mittlerweile fast jeder mitbekommen. Aber was genau ist denn geplant?
Naja, geplant sind Arbeiten an der Verbreiterung, den Deckeln und den Schilderbrücken. Das geht heute Abend um 22 Uhr los in die Süd-Nord-Richtung, also von Harburg aus kommt, von Heimfeld bis Stellingen. Und ab morgen wird auch die Gegenrichtung gesperrt von Stellingen bis Heimfeld.
Ja, das klingt natürlich jetzt erstmal gerade an dieser Stelle nach einem vorprogrammierten Stau. Was kannst du denn den Autofahrern empfehlen? Gibt es Ausweichmöglichkeiten? Ich tippe mal, die Möglichkeiten sind eher begrenzt.
Die Ausweichmöglichkeiten sind in Hamburg immer begrenzt, weil wir ja diese Flaschenhälse haben zwischen Alster und Hafenkante, sodass man dann nur die Brücken nehmen kann oder die alte Ost-West-Straße. Und wir haben auf den Ost-West-Beziehungen, gerade auf den großen Straßen, jetzt einige Einschränkungen. So die Baustelle Sternbrücke, an der Königstraße ist eine Baustelle, an der Budapester Straße ist eine Baustelle, Berliner Tor, Meßberg, Ferdinandstor sind überall zwar nicht die Straßen gesperrt, aber eingeschränkt und bei wachsenden Verkehrsmengen bedeutet das Stau. Das heißt, wer Auto fahren möchte, sollte sich das wirklich, wirklich, wirklich überlegen, ob er nicht auf den öffentlichen Nahverkehr, also den schienengebundenen Nahverkehr ausweichen kann. Nördlich der Elbe funktioniert das ja halbwegs. Ansonsten überlegen, ob er überhaupt fahren sollte.
Jetzt sind die Baustellen, die in Hamburg im Moment ja zuhauf sind, das ist ja allgemein bekannt. Und da hast du natürlich völlig recht, dass das einen eigentlich eher dazu bewegen sollte zu sagen, muss ich überhaupt in diesem Bereich mit dem Auto unterwegs sein am Wochenende. Jetzt kommen aber, ich nenne das mal, noch ein paar Spezialprobleme in Harburg obendrauf. Also südlich der Elbe.
Südlich der Elbe haben wir das Problem, dass das Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, auf den Schienennahverkehr im Moment ein wenig schwierig ist. Der Zopp wird neu gebaut. Das heißt, man muss aus dem Osten Harburgs kommen, etwas weiter bis in die Harburger Innenstadt reinfahren, um an die S-Bahn überhaupt ranzukommen. Die Regionalbahnen, die die S-Bahn ja auch von Harburg aus immer noch ein wenig entlasten, haben Schwierigkeiten wegen der Brückenbaustellen der Bahn und haben deshalb eine leichte Fahrplaneinschränkung. Also das heißt, da fährt auch nicht jede. Und viele Regionalbahnen aus der Region kommen, enden am Bahnhof Harburg, statt bis zum Hauptbahnhof weiterzufahren. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, just an diesem Wochenende ist auch noch das größte Park-and-Ride-Haus Hamburgs, nämlich das Park-and-Ride-Haus Harburg, komplett gesperrt.
Warum ist das gesperrt?
Das ist gesperrt, weil es durchsaniert wird. Es ist ja erweitert worden auf 1100 Plätze. Diese Erweiterung wurde vor 2 Jahren sehr feierlich eingeweiht. Und dann wurde gesagt, es sind noch ein paar Nacharbeiten zu machen am Altbestand. Und diese paar Nacharbeiten am Altbestand ziehen sich seit diesen 2 Jahren sukzessive hin, von Stockwerk zu Stockwerk, und kosten immer just die 200 Plätze, die man durch die Aufstockung dazu gewonnen hat. Das heißt, die Feier war eigentlich noch verfrüht. So, diese Arbeiten waren stockwerkweise. Das heißt, man konnte das Parkhaus immer benutzen in seiner alten Stärke. Aber jetzt haben wir das Problem, dass genau im Eingangsbereich gearbeitet wird. Und das just an diesen beiden Tagen, wo der Elbtunnel gesperrt ist.
Vielen Dank, Lars Hansen. Und natürlich halten wir Sie über die Sperrungen und die Auswirkungen auf den Verkehr über abendblatt.de auf dem Laufenden. Was ist mit den Hamburger Restaurants los? Irgendwie beschleicht einen das Gefühl, wer weiß, ob mein Lieblingsrestaurant nächste Woche noch geöffnet hat. Der jüngste Verlust, den wir zu beklagen haben, wenn ich das so formulieren darf, der jüngste Verlust ist das italienische Restaurant Osteria da Francesco. Gehen wir mal in die Details, und das machen wir mit einem absoluten Experten, nämlich mit Christian Rach. Sie kennen ihn unter anderem als RTL-Restaurant-Tester. Er hat in Hamburg Restaurants geführt und er moderiert aktuell mit Wolfgang Bosbach den Podcast Die Wochentester. Christian, guten Morgen. Der Osteria da Francesco fehlt angeblich Personal. So die Begründung für die überraschende Schließung. Das hören wir natürlich immer wieder, aber ist es tatsächlich ein so großes Problem für die Restaurantbesitzer?
Ja, das ist, Marcel, da hast du völlig recht. Das ist natürlich ein Riesenthema in der Gastronomie, aber ja nicht nur dort. Wir hören ja jeden Tag die Nachrichten im Pflegedienst. Es müssen komplette Pflegestationen zugemacht werden, weil nicht genug Personal da ist. Und das spiegelt sich, die Handwerker haben nicht genug Nachfrage und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein generelles Problem, was wir in Deutschland im Moment haben, dass wir zu wenige junge Menschen in die Ausbildung bringen. Es gibt Ausnahmen und daran sollte man sich vielleicht mal orientieren und schauen, warum das so ist.
Na, sag mal ein Beispiel.
Naja, zum Beispiel Airbus hat 550 Stellen angeboten zur Ausbildung, hat über 7500 Bewerbungen auf 550 Stellen gehabt. Und das waren nicht jetzt Piloten- oder Hubschrauberstellen, sondern das waren Stellen all over den gesamten Bereich, was Airbus anbietet. Natürlich Techniker, das war aber auch Verwaltung. Und Airbus gibt dann auch noch eine Übernahmegarantie. Das heißt, nach abgeschlossener Ausbildung, egal ob es die klassische Lehre ist oder das duale Studium, eine Übernahmegarantie. Das heißt, alle, die bei Airbus anfangen und ihre Ausbildung oder das duale Studium dort fertig machen, haben auch die Garantie, dass sie hinterher bei Airbus weiterarbeiten können.
Nun können wir ja wahrscheinlich Airbus und die Gastronomie-Szene in Hamburg nicht unbedingt in 1:1 miteinander vergleichen, aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst. Bloß, wie könnte denn die Gastronomie deiner Meinung nach dieses Problem Fachkräftemangel lösen, weil auf andere Probleme kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen. Aber erstmal der Fachkräftemangel. Was wäre denn dein Vorschlag?
Ja gut, ich rede seit 15 Jahren über die Ausbildungsveränderung innerhalb der Gastronomie. Und es hat sich da schon unglaublich viel getan. Es muss nur auch positiv in die Welt hinaus posaunt werden. Die Ausbildungsvergütungen in den großen Läden sind schon wirklich konkurrenzfähig. Das geht auch an die 1.000 Euro im Monat. Und das ist natürlich schon enorm viel. Man muss die Ausbildungsinhalte noch transparenter machen und man muss natürlich vor allen Dingen in der Gastronomie auch verstehen, dass die Auszubildenden nicht billige, preiswerte Arbeitskräfte sind. Das heißt, Arbeitszeitmodelle sind hochaktuell und Arbeitszeitmodelle sind heutzutage in der Kombination mit dem, was verdiene ich, was kann ich verdienen, was sind die Perspektiven, das wichtigste Credo für eine Entscheidung.
Können denn die Restaurants sich überhaupt solche Ausbildungsgehälter leisten aktuell?
Ja, sie müssen sie sich leisten, sonst ist der Ast, der sowieso schon angesäbelt ist, natürlich ganz ab. Wir sagen, wir haben immer das Gefühl, dass die Gastronomen nicht die Preise aufrufen dürfen, die sie brauchen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Wenn ich jetzt an Schlagzeilen denke, wie die Trattoria da Francesco dazu gemacht hat, dann heißen Schlagzeilen, nicht beim Hamburger Armblatt, aber sonst wo, edel Italiener im reichen Viertel schließt. Mhm. So, das sind natürlich Wertungen, die einfach absurd sind. Man hört nirgends die Schlagzeile, Imbiss im armen Viertel macht dicht, was ja in der Folge für das betriebswirtschaftliche Sein absolut identisch ist. Es gibt ja überhaupt keine Unterschiede. Und das heißt, da müssen wir aufpassen, dass es nicht nur um das reiserische Element geht. Und Personalmangel, wir haben gerade drüber gesprochen, ist natürlich das, was mich bei diesem speziellen Fall, ich kenne die Hintergründe nicht, wundert, dass man es von einem auf den anderen Tag macht, weil so eine Misere ist ja länger abzusehen. Wenn ich weiß, ich habe keine Leute mehr, dann kann ich handeln. Oder man hat auch sonstige Gründe, die dann dazu führen, dass man spontan einen Laden schließt.
Jens Stacklies, der ist dir natürlich ein Begriff, aber für unsere Hörer sage ich nochmal, welche Position der Mann innehat. Er ist der Vizepräsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA hier in Hamburg. Und er sagt voraus, und diese Aussage ist Ende September getroffen worden, hier im Abendblatt hat er gesagt, die Situation in der Gastronomie ist dramatisch. 30% der Betriebe in Hamburg werden es nicht schaffen. Zwei Fragen dazu. Erstens, glaubst du, dass er recht hat mit dieser Einschätzung? Und zweitens, was tun?
Ja, man muss bei dieser Sache sehen, dass die Gastronomie ist nie fertig. Die Gastronomie muss immer in Bewegung bleiben. So, das ist das Generelle. Das beinhaltet natürlich auch, dass wir immer ein Roll-on-System haben. Läden gehen, neue Läden und Konzepte kommen. Das ist so, das war schon immer so. Ich habe während meiner aktiven Zeit mal einen Marktforschungsinstitut beauftragt und das ist wirklich lange her. Aber mich dünkt es, dass sich die Bedingungen überhaupt nicht geändert haben. Die Fragestellung war, wie lange kann ein klassischer Gastronomiebetrieb generell oder im Allgemeinen überleben? Wie lange ist er am Markt? Und dabei kam heraus 15 Jahre. Und das war lange vor den Krisen und Sonstiges, kam diese Zeit heraus. Es gibt Ausnahmen, Restaurants in großen Hotels, die bleiben bestehen. Es ändert sich aber meistens konzeptionell was. Und damals, das würde ich heute natürlich anders sehen, damals war ebenfalls noch inhabergeführte Familienbetriebe auf dem Land. Die haben auch ein anderes Verfallsdatum. Ansonsten ist erst einmal, dass sich die Gastronomie ständig selbst erneuert, nichts Neues. Nur die Rahmenbedingungen heutzutage, unter denen sie sich ändert, die sind natürlich schief. In den Zeiten als Restauranttester konnte ich alles immer regeln. Man konnte mit Lieferanten sprechen, man konnte mit den Finanzämtern sprechen, mit allem. Was oft ganz schwierig war, waren die Mieter, die Vermieter. Und heute habe ich immer noch das Gefühl, dass sich dieser Part so derbe nach oben entwickelt hat, dass die Vermieter gerade in den Innenstadtlagen abgreifen, wo es nur geht. Das heißt, wenn diese Menschen ebenfalls, und ich will da keinen Stab über Vermieter brechen oder Sonstiges, es gibt auch sehr ehrbare, aber eine lebendige Gastronomie muss natürlich auch in Innenstädten möglich sein oder in Innenstadtteilen möglich sein. Wenn dort aber die Mieten so hoch sind, haben sie keine Chance mehr. Und auch neue Konzepte, die wir dort dann etablieren wollen, die brauchen natürlich dann ebenfalls zuerst mal eine wirtschaftliche Basis, die ihnen überhaupt erst erlaubt, an den Start zu gehen. Und das ist ein riesiges Problem, was wir heutzutage gerade in großen Ballungsräumen haben.
Die Schwierigkeiten der Gastronomie, auch hier in Hamburg. Danke für die Einschätzungen an Christian Rach. Wir kehren nochmal zurück zu den Streitpunkten rund um die vielen Baustellen in unserer Stadt. In Bild steht, haben viele Menschen gerade richtig Puls. Guten Morgen an unseren Chefkorrespondenten Jens Meyer-Wellmann.
Guten Morgen, Marcel.
Es geht um parallele Bauarbeiten auf zwei Hauptstraßen. Ich finde, das klingt erstmal nach einem Normalzustand in Hamburg, aber da steckt ja scheinbar diesmal mehr dahinter.
Naja, in Bild steht, gab es in der vergangenen Woche die Situation, dass da auf zwei Hauptverkehrsstraßen gebaut wird, an so einem Kreuzungsbereich Schiffbeker Weg und Billstedter Hauptstraße. Und das war schon schwierig. Und dann gab es auch noch Probleme auf einer möglichen Ausweichstrecke.
Ja, aber wie kommt das? Also ich frage einfach mal mit gesundem Menschenverstand, sowas weiß man doch vorher.
Ja gut, dass diese beiden Straßen blockiert wurden, das war länger geplant. Und dann auf einer möglichen Ausweichstrecke der Reklamstraße hat dann die Hochbahn mal einfach gesperrt, beziehungsweise teilweise gesperrt. Die Reklamstraße wurde dann in eine Einbahnstraße erstmal umfunktioniert. Und die haben aber an dem Tag auch nur aufgebaut, aber noch gar nicht wirklich gebaut. Das heißt, die haben einfach gedacht, machen wir einen Tag vorher schon mal die Sperrung hier. So, und dann kam noch erschwerend hinzu, nachdem die Autos da sowieso dann schon alle im Stau standen, fuhr auch die U-Bahn nicht. Die Hochbahn hat genau in diesen Tagen einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet zwischen Horner Rennbahn und Billstedt. Und die Busse standen dann natürlich auch alle in diesem Stau. Also es war wohl ein ziemliches Chaos.
Und Jens, das ist natürlich jetzt nur so ein Seitenaspekt, weil das hat nicht unbedingt was mit Billstedt zu tun. Das ist ja eher so ein Allgemeinzustand. Ich glaube, das regt auch Radfahrer, übrigens nicht nur die Autofahrer, auf, dass teilweise denkst du, wieso ist hier eigentlich abgesperrt und seit Wochen wird nicht gebaut?
Ja, das passiert leider zu häufig, dass schon mal Straßen abgesperrt werden, der Bau selber dann aber erst später beginnt. Versteht kein Mensch, ist vielleicht manchmal aus logistischen Gründen nicht anders möglich, aber es sorgt natürlich immer wieder für Ärger, logischerweise, weil das versteht ja keiner.
Nun ist auch das City Center Billstedt betroffen. Der Manager des Einkaufszentrums schlägt Alarm und er hat einen ziemlich knackigen Satz gesagt bei uns im Abendblatt. Er hat gesagt, da wird ein ganzes Viertel abgesperrt. Was hat das City Center jetzt damit zu tun?
Na, das City Center liegt liegt direkt dahinter und die Leute kamen da erst wohl nicht mehr hin und zweitens kamen sie dann auch da nicht mehr weg. Also die Leute, die aus dem Parkhaus da fahren wollten, so hat es uns der Center Manager Herr Langsdorf berichtet, kamen einfach nicht mehr aus dem Parkhaus raus, weil sie nicht mehr auf die Straßen kamen. Und der Verkehrsabfluss war nicht gewährleistet, hieß es dann. Also das stand da einfach faktisch alles.
Und das ist ja etwas, was in Hamburg ja nicht zum ersten Mal passiert ist, dass du im Parkhaus stehst, also ich meine an den Adventssamstagen geschenkt, aber das passierte ja auch unterjährig schon mal, dass durch Baustellenkoordination oder durch plötzlich aufploppende Baustellen Menschen über Stunden in den Parkhäusern gefangen waren. Also das ist sicherlich keine schöne Situation, da kann ich den City-Manager natürlich verstehen. Auf der anderen Seite verstehe ich auch, es muss was getan werden und wir drehen uns da immer im Kreis bei dieser Diskussion. In Hamburg muss sehr viel getan werden und es wird ja auch was getan, aber diese Koordination Probleme, wie du sie eben jetzt exemplarisch an Billstedt beschrieben hast. Ist das ein Einzelfall oder müssen wir uns da wahrscheinlich auf noch schwierige Zeiten vielleicht einstellen?
Nein, also es ist leider kein Einzelfall. Es gibt ja eine Koordinierungsstelle, wo genau das gemacht werden soll, dass alle Bauträger sozusagen da eintragen, was sie vorhaben und man das dann abstimmt, dass nicht alles gleichzeitig ist und so weiter. In der Praxis funktioniert es aber, wie wir an diesem Beispiel Billstedt jetzt sehen und auch an vielen anderen Beispielen, über die wir im Abendblatt gelegentlich berichten, funktioniert es in der Praxis einfach nicht. Das muss besser werden, denn wir haben ja extrem viele Baustellen in Zukunft zu erwarten. Also die Baustellen es wird immer mehr Baustellen geben. Das liegt einmal daran, dass wir die U5 bauen. Das wird zu massiven Behinderungen führen. Dann gibt es diesen Plan, einen Verbindungsbahnentlastungstunnel zwischen Hauptbahnhof und Altona zu bauen. Da soll die S-Bahn unterirdisch dann fahren, um diese Strecke zu entlasten. Das wird für extrem viele Baustellen sorgen. Das Fernwärmenetz wird ausgebaut. Das erleben gerade die Leute im Hamburger Westen sehr stark. Da gibt es viele Baustellen. Arbeit an Strom, Gas, Glasfaserkabeln und. Das Siel wird immer noch erneuert und es werden eben auch ganz viele Straßen saniert, so viel wie lange nicht, und Radwege gebaut. Und hinzu kommt, dass wir, haben wir auch gerade drüber berichtet, mindestens 100 Brücken haben, die in den nächsten Jahren saniert oder ersetzt werden müssen. 13 davon sind Elbquerungen. Das heißt, Hamburg verwandelt sich gerade in eine einzige Baustelle.
In Billstedt gibt es riesige Verkehrsprobleme, weil scheinbar die Baustellenkoordination nicht richtig läuft. Aber das ist ein generelles Problem in unserer Stadt. Danke an Jens Meyer-Wellmann. Zum Schluss haben wir hier bei Hamburg am Morgen noch ein Anliegen. Wir wollen auf eine Infoveranstaltung von der Hilfsorganisation Yes We Cancer aufmerksam machen. Hier geht es generell darum, Krebspatienten und ihre Angehörigen zu unterstützen. Und im Speziellen geht es um eine Infoveranstaltung am Montag mit dem Titel Hirntumore, Diagnose, Therapie und Fortschritte, die Mut machen. Mit dabei ist auch die Sängerin Kim Gloss. Sie hatte selbst einen Hirntumor, der im vergangenen Sommer operativ entfernt werden musste. Und klar, deshalb ist ihr dieses Thema sehr wichtig.
Ja, also mein Neurologe hatte mir gesagt, dass in den meisten Fällen Kopfschmerzen nicht durch einen Tumor verursacht wird. Der macht eigentlich keine Kopfschmerzen. Natürlich, wenn er eine gewisse Größe erreicht hat, dann bekommt man Schmerzen. Aber meistens ist es eher, wenn man merkt, okay, ich bin beeinträchtigt. Ich sehe doppelt, es wackelt, mir ist schwindelig, ich höre schlecht, habe eine Gleichgewichtsstörung. Da gibt's viele Punkte, wo man direkt Alarm schlagen muss und dann zum Arzt gehen muss. Und ich finde, man sollte immer auf dem MRT bestehen. Bei meiner Mutter war es damals so, dass sie nach Hause geschickt wurde und noch weitere 5 Jahre mit diesem Tumor rumlief und es nur noch schlimmer wurde, bis sie nicht mehr Auto fahren konnte. Und dann war er leider inoperabel. Wäre sie zum MRT gegangen, hätte dieser Arzt damals sie zum MRT geschickt, wäre es viel früher entdeckt worden. Deswegen sage ich, lieber eine Zweitmeinung holen und lieber auf dem MRT bestehen.
Also, auch ihre Mutter hatte einen Hirntumor. Da ist ihr Engagement für dieses Thema natürlich mehr als verständlich. Wer sich für diese Veranstaltung interessiert, hier ein paar generelle Infos von Kim.
Die Veranstaltung nennt sich Hallo Doc, Hirntumoren, Diagnose, Therapie und Fortschritt, der Mut macht. Die Teilnahme ist für alle kostenlos. Es findet am 14. Oktober von 17 bis 20 Uhr statt. Und im Anschluss gibt es noch was ganz Besonderes, und zwar für alle Gäste, Patienten und Angehörigen gibt es die Möglichkeit, Experten persönlich vor Ort um Rat zu fragen, ganz ohne Termin. Meistens ist es ja so, dass man schwer Ärzte erreicht heutzutage, und das ist eine ganz, ganz tolle Gelegenheit. Das Ganze findet in der Bullerei statt in Hamburg. Und ja, was die Besucher noch erwartet, also ein Panel-Talk mit Ärzten und Prominenten, unter anderem mir. Es geht um Hirntumoren, um die Symptome, wann man zum Arzt gehen sollte und was wir schon können, welche Fortschritte uns schon Mut machen können. Das ist natürlich auch motivierend. Und ja, was die Zukunft bringt, zum Beispiel im Hinblick auf die Immuntherapien, Studien und Impfungen und. Sehr, sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ich freue mich sehr drauf. Es ist super interessant auch für mich. Meine Mama wird auch kommen, weil sie ist ja auch betroffen, und es ist einfach mega interessant. Aber man muss auch nicht erkrankt sein. Ich finde es einfach auch für die Vorsorge und einfach um besser informiert zu sein, super. Deswegen kann ich wirklich nur allen ans Herz legen.
Danke, Kim Gloss. Und für alle, die sagen, dieses Thema finde ich interessant, das ist auch wichtig für mich persönlich, aber es ging mir ein bisschen zu schnell. Die Infos haben wir natürlich nochmal in die Shownotes gepackt. Und für alle, die aktuell von einem Hirntumor tatsächlich betroffen sind, sagen wir, gute und umfassende Besserung. Und das gilt natürlich auch für alle anderen, die gerade in irgendeiner Form erkrankt sind. Dieses wichtige Thema am Ende unserer wöchentlichen Episode. Morgen blicken wir in der Samstagfolge auf die Bundespolitik. Wie lief das TV-Duell zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel? War das irgendwie in irgendeiner Form inhaltlich bedenklich? Und Olaf Scholz im Gespräch mit Michael Kürath. Er ist der Vater von Anne-Marie, die beim Attentat in Brokstedt Anfang 2023 ermordet wurde. Wie hat Scholz reagiert? Darüber sprechen wir mit dem Top-Journalisten Jörg Quos. Er ist Chefredakteur der Funke Zentralredaktion in Berlin, damit auch für das Abendblatt zuständig. Außerdem ist er Bestseller-Autor. Er hat zusammen mit Lars Haider ein Buch über die Sprache der Politiker geschrieben mit dem Titel Der Blabla-Wumms. Bin gespannt, wie er die jeweiligen Aussagen von den Politikern aus der vergangenen Woche bewertet. Schönes Wochenende und hoffentlich bis morgen.
Ein Podcast von Funke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.